der Lebensstil, der von Gott losgelöst ist. Derjenige, der sich nicht nach dem Maßstab Gottes richtet, das ist Welt. Also nicht Welt als die Welt, die Erdkugel und so weiter. Und hier wurde die Abgrenzung gesagt. Damit sollen wir nicht zu tun haben. Wer diese Prinzipien lebt, sich auf diese Prinzipien einlässt, der steht im Gegensatz zu den Prinzipien Gottes. Der wird dadurch auch nicht glücklich und zufrieden, zumindest nicht auf Dauer. Selbst wenn er Gott dann noch darum bittet, dass Gott diesen Lebensstil segnet, wird er dort keinen Erfolg haben. Manchmal sogar noch Gott vorwerfen, Gott, warum erhörst du meine Gebete nicht? Denn da steht ja, ihr bittet dann ja nur in eurem eigenen Interesse, ihr bindet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also das heißt, wer so eine Mischung machen will aus Welt und Gott, das klappt nicht. Und wer dann die weltlichen Ziele erreichen will mit dem Segen Gottes, das klappt auch nicht. Sondern da gibt es nur dieses Entweder-Oder. Jakobus spricht dann ja von Ehebrecher, nicht? Also dass das eben nicht passt. Man kann nicht Gott nachfolgen und der Welt. Und dann gibt es so ein paar praktische Tipps, auf die bin ich auch noch eingegangen, wie wir mit Gott leben können, wie wir in der Anfechtung, das war ja auch am Anfang, im ersten Kapitel schon das Thema, wie wir also dieser Versuchung des Teufels, dieser Anfechtung des Teufels oder eben hier in diesem Kontext der Anfechtung der Welt widerstehen können. Und dazu gehört dann, widersteht dem Teufel, also das heißt, lasst euch nicht auf ihn ein. Ich habe ja gestern noch ausführlicher gesagt, das heißt auch einen Bogen machen um Situationen, in denen wir normalerweise in Sünde hineinfallen oder Menschen, die uns dazu verführen. Auf der anderen Seite, naht euch zu Gott. Ich habe auch da gesagt, worin das besteht, dass wir uns Gott nahen können im Gebet mit anderen Christen und im Lesen der Bibel. Reinigen der Hände, das ist die, wir sollen ethisch, moralisch rein sein, Herzen, der Wille soll gereinigt sein. Und dann kam eben noch dieser Punkt, wir sollen nicht über unsere Geschwister richten. Und hier ist nicht mit gemeint, dass wir sie erinnern sollen an die Maßstäbe Gottes, sondern damit ist gemeint, dass wir unsere eigenen Maßstäbe neben die der Bibel stellen und den Menschen dazu zwingen wollen, genau das auch zu tun. Also wo menschlich-irdische Maßstäbe von uns durchgesetzt werden. Und wenn wir das tun, dann stehen wir selbst unter dem Gericht, weil wir neben die Ordnung Gottes unsere gestellt haben, und zwar scheinbar als gleichwertig. Ich lese den nächsten Text, das ist dann Kapitel 4, Vers 13 bis 17. Das ist ein erster, also nächster Gedankengang, der jetzt direkt sich anschließt. Ab Vers 13, Kapitel 4, ab Vers 13. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder dies tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es eine Sünde. Also im Groben geht es ja darum, wie wir mit der Zukunft umgehen. Also das heißt, wie gehen wir in die Zukunft hinein? Man könnte es jetzt auf Anhieb so lesen, derjenige, der sein Leben gründlich plant, ist ungeistlich. So klingt das ja erstmal. Da sagt einer, ich habe vor, im nächsten Jahr in die Stadt zu gehen und da Geschäfte zu machen und was zu verdienen. Und es wird ja nicht kritisiert, dass das jetzt ein Materialist ist. Das wird ja nicht kritisiert. Also es könnte genauso gut sein, du planst irgendwas anderes. Und dann wird ja gesagt, nee, was fällt euch eigentlich ein? Ihr wisst doch gar nicht, was in der Zukunft kommt. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Hier ist eben nur auf den ersten Blick eine Kritik am Plan, was die Zukunft betrifft. Wenn wir genauer hinschauen, dann wird kritisiert, dass ein Mensch plant, ohne Gott dabei zu berücksichtigen. Das ist das Problem. Also da tut einer so, als ob das Leben unendlich wäre, als ob wir alle Faktoren in der Hand haben und schließt Gott in seine Lebensplanung aus. Das ist die Kritik, die hier geübt wird. Und die Kritik wird bestätigt damit oder unterstrichen damit von dem, was Jakobus uns vorher schon mal gesagt hat, insbesondere im Zusammenhang mit dem Reichtum, dass das alles ganz schnell vergänglich ist. Hier wird ein anderes Bild gebraucht. Beim Reichtum hat er das Bild genommen des Grases und der Blume, die schnell aufwächst in der judäischen Wüste und dann zack, in einer kurzer Zeit von der Sonne verbrannt wird und verdorrt ist. Hier kommt ein anderes Beispiel, nämlich das eines Hauches. Das wird hier erwähnt. Also wir können uns das so ähnlich vorstellen, ein Dunst, ein Hauch, so wie, tja, ja gut, jetzt Nebel ist manchmal lange Zeit, aber vielleicht jetzt, du hast da eine heiße Tasse Kaffee und da kommt oben so ein bisschen Dampfwölkchen raus und das geht ganz schnell weg. Da ist nicht mehr lange was von zu sehen. Genau so ist das hier mit dem Dunst. Also der Dunst, so gesagt, wenn etwas, was kurzzeitig nur ist, was nicht mal eine richtige Substanz hat, so ein Dunst, nicht, da kann man durchgehen, das ist also nicht mal so richtig massiv. Und genau so gesagt, denn so ist euer Leben eigentlich. Und seid euch dessen bewusst. Und wenn ihr euch dessen ganz bewusst seid, dann werdet ihr automatisch eure Lebensplanung stärker mit Gott machen. Das ist der Punkt. Also diejenigen, die einfach zu ungeplant sind, diejenigen, die nur in den Tag hineingeleben, die finden hier keine Rechtfertigung. Das wird hier durchaus auch kritisiert. Denn dann gebrauchst du die kleine Möglichkeit, die du hast in deinem Leben, ja nicht. Da gibt es dann übrigens ja auch Hinweise mit den anvertrauten Talenten, nicht? Das Gleichnis Jesu, was ja der, genau das mit betrifft, wo er sagt, du hast eben Talente nur für eine kurze Zeit, und das geht auch schnell vorüber, wie Jakobus uns hier sagt, aber du hast sie, also nutze sie, aber nutze sie in deiner Lebensplanung mit Gott, also beziehe Gott in deine Lebensplanung mit ein. Deshalb steht hier auch nicht, plane nicht, sondern da steht, wenn du planst, dann sollst du sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann mache ich das so und so. Also plane, aber beziehe Gott in deine Zukunftsplanung mit ein. Das ist der entscheidende Punkt. Und damit genügt es nicht, dass du nur diesen Satz aussprichst. Es gibt manche Christen, die das lesen, dann sagen sie jetzt ab diesem Zeitpunkt alles, bei allem, was ich plane, nicht? Also ich will zur Schule gehen, so Gott will und wir leben. Ich will in Urlaub fahren und so. Der Satz alleine macht es nicht, sondern natürlich die Motivation, die dahinter steht. Der Satz macht die Sache nicht besser. Das kann bloß eine Floskel sein. Wenn sie ernst gemeint ist, dann ist es gut. Also wenn du dir wirklich bewusst bist, ich plane nach bestem Wissen und Gewissen, aber ich bin auch mit darüber im Klaren, letztendlich liegt es in der Hand Gottes. Gott macht, er sagt entweder ja dazu oder nein. Denn bei all den Plans kann sein, dass ich vorher sterbe. Die meisten Leute, die sterben, die haben noch irgendwelche Zukunftspläne. Und plötzlich kommt der Tod dazwischen. Denn Zukunftspläne kannst du auch nur mit 80 noch haben. Also das ist ja nicht eine Sache, die du hast nur mit 20. Also das heißt, viele Menschen denken in die Zukunft, sollen sie auch, aber sei dir immer bewusst, dein Leben ist begrenzt, schnell vorüber und es kommt auch noch darauf an, als Christ gerade, will Gott das. Also nur ein paar Worte zu Entscheidungen, wie erkenne ich den Willen Gottes, das habe ich ja gestern mit angedeutet. Das will ich hier bezogen auf den Text versuchen kurz zu berücksichtigen. Also was aus dem Text erstmal ganz klar wird, wir sollen uns über unsere Zukunft Gedanken machen, nicht blind in den Tag hineinlaufen. Zweitens, was damit drin ist, wir können logische Überlegungen anstellen. Denn das tut der Mann ja hier, von dem der erwähnt wird. Der sagt, ich will die in die Stadt gehen und will da Handel treiben und dann Gewinn machen, dann zurückkommen. Das heißt, er überlegt sich ganz genau, was er tun kann. Es scheint auch realistisch zu sein, denn Jakobus kritisiert nicht das, was er macht. Er sagt auch nicht, das wirst du nicht erreichen, sondern er scheint hier realistische Kriterien gefunden zu haben für seine Tätigkeit im nächsten Jahr. Und dann gehört dazu, dann das, was er vergessen hat, wir sollen aber immer noch damit fragen, ist das jetzt der Wille Gottes? Will Gott uns an dieser Stelle haben? Und dafür muss eine Sache gar nicht unmoralisch sein, wenn Gott sagt, nein, das sollst du nicht. Wie dieses Handeltreiben ist nicht unmoralisch. Also an dieser Stelle wird ja nicht kritisiert, ach, du bist zu materialistisch, du hättest jetzt stattdessen eher sagen sollen, du gehst in die Bibelschule. Das wird hier nicht gesagt. Sondern das Handeltreiben ist per se nicht schlecht, aber es geschieht hier ohne Gott um seinen Willen zu fragen. Und das kann ja in unserem Leben genauso sein. Wir planen irgendwelche Sachen, die gar nicht schlecht sind. Was weiß ich, ein Hausbau, ein Umzug, ein Urlaub, ein Autoneukauf, eine Bildungs-, also eine Fortbildung oder sonst irgendetwas. Aber ohne damit über Gott zu sprechen. Und da sagt es Jakobus, erstmal, es ist dumm, weil du nicht weißt, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Es ist aber auch dumm, weil Gott vielleicht etwas Besseres für dich vorhat. Also neben dem logischen Überprüfen gehört auch das Bitten und das wirklich darauf warten, also das Wollen, dass Gott da eine Antwort gibt, was ist jetzt dran, was soll ich tun? Aus mehreren Gründen. Einmal können wir sagen, weil das, was wir nur mit Gott machen, hat Bedeutung auf Dauer. Wir können aber auch sagen, Gott hat ja den viel besseren Überblick über mein Leben. Ich kann ja mit meinem Verstand nur einen kleinen Teil von dem erfassen und ergreifen, was jetzt wirklich relevant ist. Viele Dinge habe ich ja nicht in der Hand. Also ich kann einen gewissen Teil überprüfen, einen anderen Teil kann ich nicht überprüfen. Und da soll ich auf Gott hören, weil der mir diese Sachen deutlich machen kann. Also was heißt das jetzt für die konkrete Lebensplanung? Konkrete Lebensplanung, erstmal macht eine. Und zwar macht eine kurzfristige und macht eine mittelfristige und eine langfristige. Die langfristige ist meistens hier relativ einfach, weil da müssen wir uns nicht so sehr festlegen. Also langfristige, was weiß ich, für die nächsten 20 Jahre, da brauchen wir uns nicht so sehr festlegen. Da gelten natürlich auch mehr so ganz allgemeine Sachen. Meinetwegen, wie ich will Gott verherrlichen oder so. Klingt jetzt sehr fromm, ist es dann ja auch, hoffentlich. Jetzt ist aber schwierig, wie wird das, heißt das dann mittelfristig, manchmal auf die nächsten 5 Jahre. Oder wie heißt das für die nächsten 2, 3 Monate? Oder für den nächsten Tag? Also durchaus macht einen Plan, wenn ihr keinen macht, dann werdet ihr schnell zu Getriebenen. Dann macht ihr nämlich bloß noch das, was unbedingt jetzt gerade dran ist, was gerade vor der Tür liegt. Da, wo ihr noch die nächste Mahnung bekommt, vor eurem Chef oder per Post oder sonst was, das muss unbedingt erledigt werden. Das kann man so machen, wirkt aber unbefriedigend. Du wirst mehr so einen Schlingerkurs fahren. Besser sei dir darüber im Klaren, was willst du eigentlich? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ich würde auch sagen, schreib das ruhig auf, wenn es dir klar geworden ist. Wenn es dir noch nicht klar geworden ist, schreib die verschiedenen Optionen auf, die dir zur Verfügung stehen. Und wie kommst du zu diesen Optionen? Nun, einerseits, du berücksichtigst die grundsätzlichen Prinzipien, die Gott gegeben hat. Weil bestimmte Sachen sind zum Beispiel ganz klar, die sollst du in dein Leben mit einbeziehen. Die Herausforderung, du bist Kind Gottes, du bist Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus an anderer Stelle. Das heißt, du sollst überlegen, wie kannst du kurz-, mittel-, langfristig andere Menschen für Jesus Christus erreichen. Also dieses Ziel ist biblisch klar, wie du es konkret machst. Dafür musst du dich selbst anstrengen, dir Gedanken machen. Oder meinetwegen beim Berufsleben, das haben die meisten von euch ja schon entschieden. Aber da würde ich dann empfehlen, versuche erst einmal dir Gedanken zu machen, was sagt Gott prinzipiell, was du tun sollst, was du in keinem Fall tun sollst. Also bestimmte Berufe, glaube ich, fallen von vornherein raus. Zum Beispiel Folterknecht. Das fällt, glaube ich, von vornherein raus, sollte man als Christ nicht tun. Oder Prostituierte, das fällt auch von vornherein raus. Bankräuber. Fällt auch von vornherein raus. Also falls ihr damit sympathisiert habt, das wird erstmal durchgestrichen, weil das gibt's nicht. Das ist unmoralisch, dagegen ist Gott. Also es gibt bestimmte Berufe, die fallen raus. Dann bleiben einige übrig und bei denen, die übrig bleiben, da solltest du erstens danach schauen, wo gibt es eine realistische Chance hinterher zu arbeiten. Also, ich erinnere mich bei einer unserer Töchter, die hatte so eine Phase, wie viele Mädchen das haben, und da wollte sie unbedingt Tierpflegerin werden. Sie hat dann auch ein Praktikum gemacht, ein Tierheim, hat sie sogar gut gemacht, und dann wollte sie unbedingt Tierpflegerin werden. Ich habe ihr davon abgeraten, aber sie wollte es mir nicht glauben. Dann sind wir auch noch beim Arbeitsamt, oder sind die Arbeitsagentur, nicht, gewesen, und die haben mir auch gesagt, ja, also hier in der ganzen Umgebung gibt es gar keine Ausbildung, eine Anstellung gibt es auch nicht, und dann hat sie das auch beerdigt. Also das ist dann jetzt nicht mehr ihr Traum, was sie dann werden wird. Aber da sollte man drauf schauen, was ist denn überhaupt möglich? Was ist sinnvoll zu tun? Weil es da überhaupt Nachfrage gibt oder Jobs gibt. Das sollte man mit einbeziehen. Dann sollte man auch mit einbeziehen, was kannst du überhaupt? Also wenn du meinetwegen davon träumst, du bereist fremde Länder und du wirst dann Übersetzer, aber dir fällt schon schwierig, Englisch zu lernen. Schwierig. Wenn du schon bei den Grundrechenarten Probleme hast, solltest du hinterher vielleicht nicht Physik oder Mathematik studieren. Und meistens merken wir schon so in der Tendenz, da zeigt uns Gott, er hat uns Begabungen mitgegeben, die häufig relativ deutlich sind. Und die sollten wir in unseren Lebensplan vernünftigerweise mit einplanen. Das ist auch so eine Sache. Du sollst auch dein Alter mit einplanen. Also das heißt, wenn du 60 bist, sollte man vielleicht überlegen, nicht noch ein 10-jähriges Studium zu planen. Sondern dann könnte man sagen, vielleicht ist auch etwas anderes dran, etwas, was zeitlich etwas befristeter ist. Also auch das ist realistisch. Oder meinetwegen, wenn du jetzt älter bist und du hast alle möglichen körperlichen Krankheiten, wird Gott dich wahrscheinlich nicht als Pioniermissionar im Kongo berufen. Nicht? Denn da sind die medizinischen Möglichkeiten eher schlecht, ist alles eher ärmlich und so und wahrscheinlich eher nicht. Da wird er wahrscheinlich Leute in Berufen, die er auch dafür bereit macht und fähig macht. Also das heißt, diese rein äußerlichen Sachen, das ist ja noch nicht alles, das ist nur ein Teil. Damit wir da klar sehen, solltet ihr immer auch die Rückmeldung anderer Leute damit einbeziehen. Also nicht nur auf euch hören, denn manchmal lügen wir uns etwas in die Tasche, weil wir es so gerne wollen. gibt es in aller Hinsicht. Das heißt, wir wollen, dass so gerne meinetwegen, du kannst gar keine Sprache und dann sagst du, aber ich werde hier jetzt Bibelübersetzer am Amazonas und dann gehe ich da unbedingt hin und jetzt willst du das unbedingt und dann lügst du jetzt nicht. Das heißt, ja, bisher hat das ja nicht geklappt, aber bisher war ich auch nicht Bibelübersetzer. Wenn ich Bibelübersetzer bin, dann bemühe ich mich richtig und dann kann ich das auch. Oder etwas auch fromm wäre dann, ja, jetzt habe ich ja den Heiligen Geist und der wird mir helfen. Oder was weiß ich, plötzlich bekomme ich die Gabe der Zungenrede und dann fließt das da alles einfach so. Gott kann das ja alles machen. Ich will ja gar nicht kleingläubig sein, aber im Normalfall ist es so, dass Gott die Fähigkeiten der Menschen gebraucht von dem, was er ihm mitgegeben hat. Im Normalfall. Wenn Gott wirklich was anderes vorhat, macht das ganz, ganz deutlich. Da wir aber nicht immer die Sache klar sehen, ist es gut, die Rückmeldung von einem anderen zu bekommen. Wie sehen die anderen Leute uns? Und wenn alle Leute um dich herum sagen, du hast gar keine Ahnung von Sprachen, dann glaub es ihnen. In den allermeisten Fällen stimmt es. Ja, oder wenn die Leute alle um dich herum die Antwort haben, du bist sportlich eine Null. Die sagen jetzt natürlich freundlicher. Ne? Die sagen dann irgendwie so, deine sportlichen Kapazitäten sind noch erweiterbar. Oder so. Ja. Aber wenn das jetzt also einer zu dir sagt oder mehrere zu dir sagen, dann glaub es auch. In den meisten Fällen stimmt das. Häufig ist das Bild, was andere von uns haben, wenn es jetzt mehrere sind, trifft mehr zu als das, was wir uns selbst machen. Weil unser Bild ist dann immer auch noch bestimmt von dem, was wir gerne wollen. Also beziehe das auch noch mit ein. Also sehe, was ist nötig, was kann ich, wofür hat Gott mich begabt, probiere das auch aus, um das kennenzulernen. Dann, wie ist deine Zeit, deine Lebenszeit, die du zur Verfügung hast, deine Lebenssituation, die du zur Verfügung hast, einbeziehen. Andere Leute hören von dem, was du hast. Und dann, wenn du das alles überlegt hast, jetzt spätestens oder begleitend dazu, kommt der ganze geistliche Aspekt. Der geistliche Aspekt ist, du hast erstmal aus der Bibel überprüft, was geht in keinem Fall. Also da sind biblische Grenzen gesetzt. Jetzt als nächstes überlegst du, betest du auch darum, dass Gott dir deutlich macht, wohin du gehen sollst. Und das tut er in verschiedene Weise. Manchmal tut er, dass er plötzlich ganz klar wird, das ist mein Job oder das ist mein Partner oder das ist mein was weiß ich. Manchmal ist es so, dass Gott deine Planungen bestätigt, also unterstützt. Du meinst, das läuft richtig glatt und da kriegst du Ermutigung und so weiter dabei. Manchmal wirkt Gott aber auch durch Geschwister, durch andere. Wenn ich ein Beispiel dazu nennen würde, würde ich sagen, meine Entscheidung, Theologie zu studieren, kommt im Wesentlichen durch einige Geschwister der Gemeinde, die ich damals besucht habe. Denn ich hatte das nicht vor, ich hatte vor, auf Lehramt zu studieren und da sind mehrere Geschwister in der Gemeinde unabhängig auf mich zugekommen und haben gesagt, Michael, du solltest Theologie studieren. Und das war für mich dann ein Wink Gottes, wo ich gedacht habe, ja, das ist ja eine gute Sache, ist ja nicht unmoralisch. Ne? Ich hätte es auch tun können und jung genug dafür war ich auch und so weiter. Abitur hatte ich auch nicht, wäre auch eine Voraussetzung dann. Also das wäre ja möglich, auch ist gut. Und im Nachhinein würde ich sagen, es war Führung Gottes, es war richtig. Aber damals hat Gott mir das nicht so klar gemacht, sondern anderen Geschwistern meiner Umgebung klar gemacht. Und die haben es mir dann gesagt und danach habe ich meine Entscheidung mitgetroffen. Also auch so eine Sache spielt da mit hinein. Und das heißt, deine Fähigkeiten, dein Denken soll eine Rolle spielen, deine Analyse, wie auch Gottes Wirken. Durch andere, durch die Bibel, durchs Gebet, durch Umstände, wo er das deutlich macht. Und denkt nicht daran, dass Planung aufgehört hat, nachdem ihr die 20 überschritten habt. Die großen Entscheidungen sind vielleicht in dem Leben der meisten von euch, die jetzt hier sind, schon getroffen. Also die meisten haben ihren Partner, die meisten haben auch einen Beruf, manche sind sogar schon mit dem Beruf fertig, ne, schon da draußen. Aber denkt daran, trotzdem sind Entscheidungen da. Denn solange euch Gott hier auf der Erde das Leben schenkt, will er auch hier auf der Erde was mit euch erreichen. Also es gibt da keine Verfallsfrist in diesem Sinne, sondern immer, wenn Gott dich hier auf der Erde hat, will er mit dir was erreichen. Und das muss nicht unbedingt das sein, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast. Das kann auch mal was Neues sein. Also hier offen sein, dass Gott neu führt, neue Aufgaben weitergibt. Denken wir an den Mose. Ne? Mose hat mit 80 noch seinen Hauptjob bekommen, als das Volk Israel aus Ägypten zu befreien und wegzuführen war. Jetzt können wir sagen, na gut, er ist auch 120 geworden, aber immerhin, der hatte zwei Drittel seines Lebens hinter sich. Also jetzt können wir mal schnell überlegen, wenn du 80 wirst im Durchschnitt, ne, heute ist das glaube ich in etwa so, dann wären das übertragen auf zwei Drittel, jetzt muss ich mal schnell rechnen, es sei denn, ihr seid schneller. Was wäre das? Das wären aber auch so Ende 50, Anfang Ende 50. Ne? Also und das heißt, da noch mein Hauptjob zu beginnen, das ist doch immerhin was. Also von daher, auch wenn ihr noch älter seid, schadet auch nichts. Müsst ihr nicht wie Mose machen, könnte ja auch sein, dass euer Job kurzfristiger noch ist. Also ihr merkt schon, jetzt halte ich damit eine Werberede, auch wenn ihr im Pensionsalter seid, kommt noch zur Bibelschule Brake und macht eine Ausbildung hier. Ja. Ja. Also hier kommt gleich, war das Peter, der mir ja gesagt hat? Danke, genau. Also Peter, danke dafür, für die Unterstützung. Das kann wirklich für manche dran sein. Wir hatten auch immer wieder Leute, die schon im Rentenalter hier gewesen sind. Ist ja kein Muss. Also es war jetzt nicht so gemeint, ihr müsst unbedingt hierher kommen, sondern einfach denkt daran, es ist nicht nur der Lebensabend, irgendwie die Zeit verschwindet ja, von selbst, sondern ihr habt hier noch einen Job, solange ihr hier auf der Erde lebt. Und da gilt es dran zu erkennen, welcher ist das, wo soll ich mich einbringen, was soll ich tun, und da auch Gott drum zu bitten und ernsthafte Entscheidungen zu treffen. Und dann macht das. Und genau das ist das, was der Chorus uns hier sagen will. Also plane, ich habe dir jetzt ein paar Punkte euch gesagt, wie man plant, und dann mach das Ganze, deine Planung, aber nicht nur mit deinem Verstand, das ist nur ein Faktor, sondern beziehe Gott mit ein. Auf den Ebenen allgemeine ethische Aussagen, Nächstenfragen, Beten und so weiter. Dann gibt es am Ende dieses Abschnitts, am Ende auch des ganzen vierten Kapitels noch den Hinweis, wer Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es eine Sünde. Das ist ja so ein ganz spezieller Vers in der Bibel. Ich glaube auch einen, der in dieser Deutlichkeit einzigartig ist, denn der führt uns vor Augen, dass wir nicht nur verantwortlich sind für das, was wir falsch machen, sondern auch für das, was wir nicht machen. Weil mancher meint schon fein raus zu sein, weil er selten sündigt. Aber vielleicht ist dann deine größte Sünde das, was du nicht tust und tun solltest. Und ich glaube, in dieser Hinsicht sündigen wir alle wahrscheinlich am häufigsten. Denn der Heilige Geist, wenn ihr mit Gott leben wollt, der wird euch täglich Sachen zeigen, die gut zu tun wären. Und dann tut er sie nicht und dann ist es eine Sünde. Also der Anspruch Gottes ist noch viel, viel weiter. Nicht nur Fehler zu vermeiden, sondern das Positive, was Gott uns vor Augen führt, umzusetzen, auch zu machen. Sonst ist es Sünde. Also in den letzten, in der letzten Zeit erinnere ich mich immer wieder dabei, da hatte ich eben mit einer unserer Töchter gesprochen. Wir waren irgendwie über Sünde im Gespräch. Und dann meinte sie, ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, sagte, Papa, du sündigst doch nicht. Irgendwie so hat sie das gesagt. Ich sagte, doch, ich sündige auch. Sie sagt, ja, was denn zum Beispiel? Ah, und dann fiel mir, bitte? Nie. Ja, genau, hat sie nie gedacht. Ja, ja, genau. Und finde ich natürlich toll, nicht, wenn eine Tochter von mir denkt, aber ich musste sie dann enttäuschen und gesagt, doch, tue ich schon. Und dann war irgendwie, hat sie gesagt, ja, was denn? Ja, und dann fiel mir gleich dieser Vers ein und gesagt, ja, siehst du, manchmal ist es so, ich weiß genau, das wäre dran und das wäre gut und ich tue es nicht. Ja, zum Beispiel, das ist auch eine Sünde bei Gott. Sünde ist nicht die große Unmoral, denn in dem Sinne, sie hat recht, also ich nehme keine Drogen, ich betrinke mich nicht, ich mache auch sonst viele unmoralische Sachen nicht, das schon, habe ich auch nicht vorzutun, nur um zu sündigen. Aber an diesem Punkt, das ist, finde ich, etwas ganz, ganz Herausforderndes, da dran zu bleiben, zu erkennen, was heute dran ist, was in diesem Moment dran ist, und das dann auch zu tun. Und ich sage hier nochmal, Gottes Ziel ist es eigentlich, dass wir im Einklang mit ihm denken und leben. Und im Einklang mit ihm denken und leben heißt eben nicht nur auf bestimmte Sachen zu verzichten, sondern das eigentliche Ziel ist, dass wir positiv etwas tun, was Gott gerne will. Und das zeigt er uns durch sein Wort, durch unser Gewissen, durch das, was wir gelernt haben, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und so weiter. Eine riesige Herausforderung, seid auch dafür offen und denkt daran, es bewahrt auch vor falscher Selbstsicherheit, wenn man das im Kopf behält und immer vor Augen hat, es genügt nicht, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, nicht zu morden, nicht Ehe zu brechen und so, sondern eigentlich ist noch viel mehr, was Gott erreichen will. Und das ist auch das Thema des Jakobusbriefs, der uns ja immer wieder in jedem Kapitel deutlich macht, dein Leben, darauf kommt es an. Nicht nur, was du im Kopf hast, sondern auch, wie du es umsetzt, was du tust. Das ist das eigentliche Ziel, was der Heilige Geist in deinem Leben erreichen will. Du sollst nicht so gerade eben noch mit sengenden Haaren in den Himmel gerettet werden, sondern hier soll sich dein Leben schon grundsätzlich verändern und im Einklang mit Gott gebracht werden. Dann haben wir den nächsten Abschnitt, Kapitel 5. Ich lese vor, Kapitel 5, Vers 1 bis 6. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt. in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der ist vor euch zurückbehalten worden. Er schreit, und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet, wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. War ziemlich harte Worte, das muss ich mir jetzt merken. Dieser Text eignet sich dann insbesondere vielleicht für eine Andacht bei dem Kreis selbstständiger Unternehmer oder so. Das wäre doch was, oder? Naja, nicht nur, wäre ja böse. Also ich betone hier noch einmal, Jakobus sagt hier jetzt wirklich eindringlich, wenn ihr das durchlest, ist ja wirklich eindringlich. Also wie er da deutlich macht, wie wenig wir auf Reichtum Wert legen sollen. Aber ich erinnere euch dabei, der Ausgewogenheit halber, Jakobus selbst nennt in seinem Brief zweimal, nämlich einmal im nächsten Abschnitt, nennt er den Hiob und etwas vorher hat er den Abraham genannt, beides reiche Männer. Und die nennt er vorbildlich, beide nennt er vorbildlich, reiche. Damit will ich nur deutlich machen, Jakobus ist nicht per se dagegen, dass wir reich sind, wenn Gott uns das beschenkt. Sondern der entscheidende Kern hier ist, da ist jemand reich und vertraut auf den Reichtum. Der Reichtum ist eigentlich sein Lebensziel und Lebenszweck. Ja, sogar noch schlimmer. Das ist, durch das Streben nach Reichtum lässt er sich dazu verführen, auch unrechtmäßige Wege zu gehen, um sein Reichtum zu mehren. Das ist der Punkt. Also nicht, wenn Gott uns beschenkt, müssen wir generell schlechtes Gewissen haben. Wir können uns darüber freuen. Wir haben natürlich auch Verantwortung. Besitz ruft auch Verantwortung hervor. Wir können uns darüber freuen. Hier wird nur kritisiert der falsche Umgang mit Reichtum. Und da haben wir als ersten Punkt, denkt an das Elend, was über euch kommt. Warum? Der Reichtum ist verfault, eure Kleider sind Mottenfraß geworden. Jetzt könnt ihr ja sagen, ja, das, was ich habe, das wird nicht von Motten zerfressen. Damals, das sind ja zwei Beispiele für das, was damals Reichtum ausgemacht hat. Wenn du damals wohlhabend warst, dann haben wir das nicht am Auto gesehen, das gab es halt nicht, vielleicht am Pferdewagen, den du gehabt hast. In erster Linie hat sich das gezeigt an der Festtagskleidung. Das sehen wir auch im Alten Testament. Da wurden manchmal Könige beschenkt mit Festtagskleidern. Das war halt ein Äquivalent für Reichtum. Die waren bestickt mit Perlen und Gold und sonst irgendetwas. Diese Kleider sind gemeint, nicht das normale Kleidung, die wir haben. Und damit ist dann hier gesagt, dass Gold und Silber, denn Gold und Silber sind damals, ist die Währung gewesen. Also Papiergeld hatte man ja noch nicht, sondern das war dann eben Hartgeld und das war dann meistens Edelmetall, was man benutzt hat. Also hier sind zwei Sachen, die damals Reichtum ausgemacht haben. Wir könnten natürlich auch sagen, Jakobus, du hast von Chemie wenig Ahnung, denn da steht, euer Gold und Silber ist verrostet. Ja, also mit den Motten können wir ja noch glauben, dass die Kleider von Motten gefressen werden, aber mit dem Rost ist das ja so ein Problem. Also er will uns keine Lektion geben in Chemie, sondern das, was wir davon ausgehen müssen, erstmal rein materiell war das durchaus möglich, weil das meiste Gold und Silber damals unrein war. Das heißt, da waren noch andere, da waren Legierungen darin, sodass es durchaus vorkommen konnte, dass das auch korrodiert ist. Also dass es da Korrosion gegeben hat und dass die deshalb zerfallen sind, einmal das. Ich glaube aber, der Hauptgedanke geht noch viel weiter. Der Hauptgedanke soll uns mich einfach vor Augen führen, spätestens wenn Jesus wiederkommt. Da lesen wir in der Offenbarung und die Erde wird mit Krachen zergehen und die Elemente werden zerschmelzen, dann ist davon nichts mehr da. Und meistens geht das viel schneller. Manchmal geht es darum, dass dann die Erben alles verprassen, weil die es nicht schätzen, was die da eingesammelt haben. Oder dass da kommt eine Wirtschaftskrise. Manche unserer Eltern, Großeltern haben das erlebt. Manche haben da die Weltwirtschaftskrise erlebt und nachher noch den Zweiten Weltkrieg und dann jedes Mal zack, alles weg. Also uns soll eigentlich vor Augen geführt werden, wie flüchtig auch unser Reichtum ist. Deshalb ist er nicht schlecht. Nur, wir sollen nicht drauf bauen. Weil du sollst nicht auf etwas bauen, was flüchtig ist, was schnell weggehen kann, was zerfallen kann, was keinen dauerhaften Wert hat. Und hier ist eigentlich das Wort, Jesus schafft euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Reste fressen und nicht auf Erden. Das ist das Hauptziel. Aber wie gesagt, du kannst reich sein, dann arbeite mit dem, was Gott dir gegeben hat als Reichtum, setz ihn gut ein, es ist keine Schande, nur bau darauf dein Leben nicht. Bilde dir nicht ein, das ist die eigentliche Grundlage für dein Leben, Sinn, Lebensziel oder sonst irgendetwas. Und dann wird ja als nächstes noch gesagt, die Leute, die nämlich nach Reichtum gieren oder die schon viel haben, häufig ist die Gefahr, dass sie sich dann auf Kosten anderer bereichern, also nicht auf Kosten ihres eigenen Lohnes oder des Segen Gottes, sondern dass sie andere unterdrücken und ausbeuten, übervorteilen und dadurch einen persönlichen Gewinn herausbekommen. Und das gibt es eben immer wieder. Das gibt es in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland. Nehmen wir zum Beispiel mal solche Finanzbetrüger. Die gibt es gang und gäbe überall. Ich weiß nicht, ob ich das euch mal gesagt hatte. So im letzten, vorletzten Jahr, da hatte ich dann mit einem zu tun, der im christlichen Bereich sehr viel Geld abgezockt hat. Also sehr viel Geld heißt für mich, konkret waren 16 Millionen. 16 Millionen ist doch schon eine Stange Geld, würde ich sagen, ne? Und der ist von Gemeinde zu Gemeinde gezogen und hat dann so ein ganz tolles Finanzkonzept vertreten und da sollte immens viel Geld abwerfen und nebenher sollten auch die Missionen finanziert werden und sollte auch noch unterstützen. Also ganz toll, ne? Und viele, viele Christen haben investiert. Unter anderem, das fing dann mal an, habe ich darauf aufmerksam gemacht worden, wo ein Bibelschüler zu mir kam und gesagt, ja, ihm wurde ein Angebot gemacht, er solle dann nur irgendwie, ich glaube, 10.000 Euro investieren und allein von dem, was von Zinsen da herauskommt, würde er die ganze Bibelschule finanzieren können. Ja. Ein anderer, ehemaliger, der kam, ja, ich würde so gerne in die Mission gehen. Und da hat er ihm gesagt, gib mir 20.000 Euro und dann bis zu deinem Lebensende werde ich alle Kosten für die Mission bezahlen. Also regelmäßig. Natürlich rein rechnerisch geht das ja gar nicht. Also das ist unmöglich. Von den Zinsen, da sind so viele Zinsen, gibt es bei einer Normalanlage nicht. Aber viele Christen gutgläubig und weil das ja ein Christ war, der dafür geworben hat, haben sie ihm geglaubt. Und ich hatte dann eben davor gewarnt, hatte mir auch Ärger eingehandelt. Der hat auf mich geschimpft dabei. Er hat dann wollte zum Rechtsanwalt gehen und mich verklagen und all so etwas. Und einige Leute sind hinterher froh, dass sie es nicht gemacht haben. Denn dann, das war vor anderthalb Jahren im Sommer, dann war Ende mit der Sache. Staatsanwaltschaft Köln recherchiert. In der Zwischenzeit, ist angeklagt und 16 Millionen Euro sind weg. Ja. Also was ich euch nur sagen will, ist, es gibt Leute, die dann unrechtmäßige Wege wählen, um dadurch wohlhabend zu werden. Denn der Mann hat davon großzügig gelebt in der Zeit. Nicht? Und man weiß bis heute nicht, wo das Geld geblieben ist. Vielleicht liegt das auch irgendwo auf den Bahamas, nicht? Und er wartet nur darauf, bis er es wieder nehmen kann. Weiß keiner so genau. Und dieser Mann, was nachher noch rausgekommen ist, der hatte vor 10 Jahren schon mal nur ein etwas anderes Muster, wie man an Geld kommen kann. Aber gut, ich will jetzt den nicht nur als Beispiel, ich will nur sagen, das ist eine Versuchung. Leute, die schnell an Reichtum wollen, sind häufig bereit, ihr Gewissen zu vergewaltigen und Dinge zu machen, die falsch sind. Das Beispiel, was hier erwähnt ist, da ist einer, um schnell an Geld zu kommen, hat er auf seinem Großgrundbesitz Arbeiter angestellt, kommt, bringt mal die Ernte rein. Und als sie das gemacht haben, nee, Geld bekommt ihr nicht. Das heißt, ich verdiene ja noch mehr. Unkosten minimiert. Wäre doch eine Idee für manchen Arbeitgeber heute. Ne? Wobei manche machen das auch so. Manche machen das auch so, Leute, die so professionelle Bankrotteure sind, nicht? Die lassen ihre Zulieferer liefern, bezahlen sie nicht, ihre Mitarbeiter mitarbeiten und bezahlen sie nicht und kassieren das Geld ab und irgendwann fliegt plötzlich auf, oh, kein Geld mehr da, ja, dann müsst ihr halt verzichten. Gibt's auch, also gibt's tatsächlich im selben Sinne. Ich hoffe, dass ihr nicht zu diesem Klientel gehört. Was uns hier vor Augen geführt werden soll, ist vielleicht auch auf der Ebene, auf der ihr arbeitet. Passt euer moralische Vorstellungen nicht an euren Gewinn, sondern lieber gebt euch mit weniger zufrieden und behaltet ein reines Gewissen. Das ist das, was hier hinter steckt. Also die Gefahr, wenn man reich werden will, in Sünde zu fallen, falsche Dinge zu machen. Und hier steht, das ist ja nicht nur eine Sünde gegenüber den Menschen, sondern da steht, das ist Gott zu Ohren gekommen. Das ist ein Problem. Also, erstes Problem, ich sehe nicht, dass das Ganze vergänglich ist. Zweites Problem, ich bin in der Versuchung, unrechtmäßig noch mehr Geld zu verdienen und das manchmal sogar noch auf Kosten von anderen, die eigentlich das verdient hätten. Drittens, wird hier noch erwähnt beim Reichtum das Problem, sie haben sich dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Sie haben ihre Herzen gemästet, wie an einem Schlachttag. Das klingt ja so ähnlich wie bei dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und das Hauptproblem hier ist, sie haben den irdischen Genuss für das eigentliche Ziel ihres Lebens gehalten. Denn das Problem ist nicht, dass sie gegessen und getrunken haben. Das Problem ist nur, dass sie Gott vollkommen vergessen haben. Genau wie bei dem reichen Mann. Bei dem reichen Mann wird nicht gesagt, dass er besonders unmoralisch war. Sondern da wird einfach gesagt, ja, der hat eben nur daran gedacht, wie er das Geld maximieren kann und wie er das Leben genießen kann. Und genau das ist der Hauptirrtum. Das heißt, auch wenn du sagst, ich bin gar nicht unmoralisch, ich denke bloß danach, wie kann ich denn jetzt das Leben noch ein bisschen besser genießen? Dann ist das schon ein Problem. Also das heißt, das Hauptziel unseres Lebens ist nicht, Spaß zu haben. Das kann es so nebenher auch geben, da ist Gott nicht dagegen. Das ist nur nicht das Hauptziel, das ist eine Nebensache. Aber hier machen manche Reiche das zum Hauptziel ihres Lebens. Das heißt, mein Haupt, wenn ich jetzt viel habe, setze ich dafür ein. Also Warnung vor gottlosem Reichtum ist das hier im Kapitel 5, Vers 1 bis 6. Reichtum, betone ich nochmal, ist nicht schlecht, aber Pass auf, Reichtum kann schnell zu unmoralischem Verhalten verführen, wenn man sich nur darauf konzentriert, wenn man unrechtmäßige Wege wählt oder wenn man in erster Linie nur an sein eigenes Vergnügen denkt, was man mit dem Reichtum erreichen kann, dann führt der Reichtum von Gott weg. Dann ist es ein gottloses Leben. Nächste Stelle ist dann Kapitel 5, Vers 7 und folgende. Ich lese einfach mal Vers 7 bis zum Ende, Vers 20, und komme dann auf die einzelnen Unterpunkte zu sprechen. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Ernte und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid, euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein, damit ihr nicht über ein Gericht fallt. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünde begangen hat, so sollen sie ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von der gleichen Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer ein Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Hier sind jetzt ganz verschiedene Themen, die angesprochen werden. Jakobus ist gegen Ende seines Briefes und er will verschiedene Sachen, die ihm wichtig auf dem Herzen liegen, hier noch einmal benennen. Grundsätzlich geht es ihm immer noch um das Gleiche, nämlich wie können wir konsequent als Christen leben? Und da nimmt er jetzt verschiedene andere Themen auf. Eine war Umgang mit Reichtum, das gerade was gewesen war. Jetzt führt er uns nochmal vor Augen, dass wir unser ganzes Leben führen soll, nicht nur mit dem Gedanken, dass unser Leben endlich ist, sondern mit dem Gedanken, dass Jesus bald wiederkommt. Da sagt er, der Richter steht vor der Tür, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und jetzt könnten wir natürlich als kluge Christen sagen, ja, Jakobus, das hast du vor 2000 Jahren gesagt, das ist doch schon gar nicht geschehen, also warum soll man das denn heute machen? Ich glaube, das Wesentliche steckt gar nicht darin, dass Jesus morgen tatsächlich wiederkommt, sondern das Wesentliche ist hier die pädagogische Wirkung des Gedankens. Das ist ja auch bei den Endzeitreden Jesu, finden wir das. Da nimmt er das Beispiel eines Knechts, der schlägt seine Mitknechte und dann kommt plötzlich der Herr und richtet ihn. Also der Herr kommt zurück. Und da soll vor Augen geführt werden, wenn du jederzeit damit rechnest, dass Jesus wiederkommt, wirst du dein Leben anders führen, als wenn du damit rechnest, das ist noch endlos lange hin. Dauert noch ganz lange. Und genau deshalb wendet er es auch an. Er nennt keinen konkreten Zeitpunkt, sondern er sagt, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet, denn siehe, der Retter steht vor der Tür, der Richter. Also das heißt, die Auswirkung, die der Gedanke an das Kommen Jesu bei uns auslöst, das ist das eigentliche, auf das es hier ankommt. Ja, ich kann euch versprechen, wir sind der Wiederkunft Jesu heute so nah wie noch nie. Ja, das kann ich mit Sicherheit sagen. Allerdings, was ich euch nicht mit Sicherheit sagen kann, ist, wann es genau soweit sein wird. Aber erwartet ihn. Nicht, weil er dann wirklich kommt, also dann, wenn ihr ihn erwartet, sondern weil das euer Denken und euer Lebensgefühl, euer Lebensplanung verändern wird. Wenn ihr damit rechnet, dass Jesus bald wiederkommt, werdet ihr andere Entscheidungen treffen, euer Leben anders planen, manche Sachen als nebensächlich beiseite lassen. Und das ist genau der Punkt. Das ist ja auch der Punkt, wo er sagt, ihm seufzt nicht gegeneinander, was meint das? Hey, streitet nicht so viel in der Gemeinde, denn stellt euch mal vor, Jesus würde morgen wiederkommen, welchen Sinn hätte dann der Streit noch? Dann würden manche Streite plötzlich nebensächlich werden, würden gar keine große Rolle mehr spielen. Also solche Sachen. Und das gilt für die Brüder in der Gemeinde. Ich würde euch empfehlen, macht es genauso auch zu Hause und in der Familie. Manche Streitpunkte erübrigen sich dann. Man braucht gar nicht mehr streiten. Man merkt, ist doch alles gar nicht so wichtig. Und tatsächlich, überprüft doch mal die Sachen, die euch wahnsinnig wichtig sind. Wenn Jesus morgen, übermorgen, nächste Woche wiederkäme, würden sie wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Setzt dem, gebt dem Ding einfach weniger Wert. Manchmal ist es trotzdem schwierig, da etwas zu verändern. Aber manchmal ist es möglich und ihr werdet merken, euch fällt da kein Zacken aus der Krone und ganz so schlimm ist das auch nicht. Ein Beispiel, das war jetzt nicht nur wegen dem Ende der Welt, aber wegen der Kürze des Lebens. Da weiß ich, meine Frau und ich, wir hatten uns häufiger unterhalten, ich meine, wir unterhalten uns ab und zu mal und ab und zu streiten wir auch über irgendwelche Sachen. Aber da eine Sache war, weiß nicht, ob ich euch das mal gesagt hatte, dass meine Frau sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass ich meine Socken nicht einfach im Schlafzimmer liegen lasse oder sonst irgendwo. Ne? Und bei vielen habe ich gedacht, das ist doch viel praktischer, wenn ich mich morgens anziehe, sind die Sachen schon an Ort und Stelle und so weiter und so weiter. Und aber ihr war es ganz wichtig, dass ich die Sachen dann möglichst gleich zur Wäsche bringe oder im Badezimmer liegen lasse oder sonst irgendwie etwas. Und das zu verändern, war eine meiner Motivationen, zu sagen, es lohnt sich eigentlich nicht, darüber zu streiten. Ich meine, es ist praktischer, sie da liegen zu lassen, aber meine Frau meint, es ist da. Und letztendlich ist das ja nicht so entscheidend, ist nicht so wichtig. Und dann besser, tue das, ist ein bisschen mehr Aufwand, ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es schadet da ja nicht. Also das wäre jetzt so mal ein Beispiel, wo es Sachen des Alltags geben kann, die keine große Bedeutung haben an sich, aber an die man festhalten kann, entweder weil man so gewohnt ist oder davon überzeugt ist oder so etwas. Und viele dieser Reibereien nehmen viel Zeit und Energie und Kraft weg. Und alle werden wir sowieso nicht eliminieren können. Wir haben immer noch genügend, wo wir uns streiten können. Das wird ja nie aufhören im Leben. Immer noch Fallseiten, wo man verschiedene Meinungen haben kann. Aber minimiert das doch. Lasst doch mal ein paar Sachen wegfallen. Nehmt sie nicht so wichtig. Nehmt euch nicht so wichtig dafür. Das ist das, was Jakobus uns sagen will, wenn er sagt, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Weil ihr wisst, bald steht der Richter vor der Tür. Bald ist Jesus da. Das sollte keine so große Rolle in eurem Leben spielen. Er sagt dann auch, wir warten ja, bis dann die Ernte kommt und jetzt sind wir noch in der Zeit, wo die noch nicht da ist. Er spricht ja auch von Früh- und Spätregen. Manche, die Israel nicht kennen, die wissen nicht ganz genau, was da einzuordnen ist. Also das heißt jetzt nicht, dass am Morgen und am Abend regnet, das nicht, sondern der Frühregen ist normalerweise der Regen, der im November kommt und der Spätregen ist der, der im Februar kommt. Es gibt nämlich in Israel, wie in vielen anderen Gebieten, eine Regenzeit und außerhalb der Regenzeit regnet sehr wenig. Und diese Regenzeit ist im Winter. Und das ist Frühregen, Spätregen. Und die Bauern müssen darauf achten. Damals noch mehr als heute. Heute gibt es Bewässerungsanlagen. Damals war man auf Feuchtigkeit sehr stark angewiesen. Und hier ist es, der Bauer wusste ganz genau, ich muss abwarten, den Frühregen, und schnell pflanzen vorher, nicht? Dann geht das auf. Und dann muss ich sehen, dass ich das alles unter Dach und Fach bringe, bis der Spätregen kommt. Denn dann kommt eine große Zeit, da ist ziemlich trocken und da wächst kaum noch was. Und genauso soll bei uns auch gesagt werden, wenn du weißt, jetzt gibt es die Zeichen der Zeit und die deuten an, jetzt kommt bald das Ende, also der Spätregen, nicht? Jetzt kommt bald die Ernte sozusagen, dann streng dich ganz besonders an und vertu deine Zeit nicht mit Nebensächlichkeiten. Und dieses Bild wird aufgegriffen für die Planung unseres Lebens. Denk daran, die Zeichen der Zeit deuten darauf hin, Jesus kommt bald wieder, auch wenn wir nicht genau wissen wann. Berücksichtige das in deinem Leben, jetzt ist bald die Zeit der Ernte, also bring noch so viel ein wie möglich. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Und dann warten wir auf die Wiederkunft Jesu. Dann als nächstes kommt hier die Sache mit den Propheten. Und bei den Propheten wird hier interessanterweise jetzt nicht uns vor Augen geführt, seht, wie toll die Propheten gelebt haben, sondern sie sind ein Vorbild in Leiden und Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Da wird Hiob als Vorbild genommen. Und ich habe ja gesagt, nebenher, Hiob war reich. Hier wird ja auch gesagt, schau aufs Ende beim Hiob, nicht? Das Ende, das der Herr für ihn bereitet hat, nämlich der Segen Gottes und der Reichtum, also die Belohnung. Wir werden unsere Belohnung zum größten Teil nicht auf der Erde, sondern in der Ewigkeit bekommen. Aber uns sollte hier diese Leute als Vorbild gestellt werden für Leiden und Geduld. Und da will Jakobus uns ein realistisches Bild des normalen Christenlebens vor Augen führen. Im normalen Christenleben gibt es ein entsprechendes Maß an Leid. Und was du dazu brauchst, um das Leid zu ertragen, ist die Geduld. Und hier, Hiob hat ja über die Maßen gelitten. Zum Glück, die meisten von uns mutet Gott sowas nicht zu. Aber denkt daran, die wesentlichen Versprechungen in der Bibel sind nicht, wirst du Christ, dann bist du immer gesund und immer reich und immer glücklich und hast viele Freunde und alles gelingt dir. Manche Christen wünschen sich das. Manche Christen werben sogar mit solchen Versprechen für den christlichen Glauben. Das ist aber bei, also ich kenne keine Stelle, die sowas irgendwo sagt. Dass Gott uns segnet, solche Aussagen finden wir schon. Aber der Segen kann zum Beispiel viel eher oder ist viel eher auf geistliche Sachen gemünzt. Nicht auf das, was ich jetzt äußerlich als solche betrachte. Und wenn ihr seht, die meisten Leute, auch vor euch, hier steht ja die Vorbilder des Glaubens im Alten Testament, der allergrößte Teil, die haben gelitten und sind verfolgt worden. Ja, so ein paar gab es auch, denen ging es gut. Manchen am Ende, manchen am Anfang, manchen gar nicht. Und von den neutestamentlichen Aposteln wissen wir keinen einzigen, dem sein Leben lang gut ging. Alle der Apostel sind umgebracht worden. Der einzige, der eines natürlichen Todes gestorben ist, soweit wir wissen, ist Johannes. Alle anderen sind verfolgt, eingesperrt, gefoltert, umgebracht worden. So sagt Jesus ja auch, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Das ist ein Versprechen, was Jesus gegeben hat. Das soll uns also auf die realistische Ebene führen. Habt keine falsche Erwartung, was das christliche Glaubensleben angeht. Ja, Gott lässt euch nicht allein. Ja, Gott hilft euch mittragen. Aber auch ja, ihr werdet als Christen leiden müssen. Und manchmal sogar mehr als der Nichtgläubige. Das ist ja schon, was manche der Gläubigen in der Zeit des Alten Testaments aufregt. Lest ihr in dem Psalm. Warum geht es dem Ungläubigen so gut? Ich bin fromm und statt dass es mir gut geht, leide ich. Und der Nicht-Fromme, dem geht es gut. Der feiert, der ist wohlhabend, ist gesund und mir geht es schlecht. Das sind ja ganz viele dieser Klagepsalmen, nicht? In den könnt ihr durchlesen. Und dann kommt immer noch so, dann ja, aber wir schauen aufs Ende. Und ja, am Ende hat mich Gott getröstet. Genau, das stimmt auch, darauf sollen wir schauen. Aber während dieser ganzen langen Phase heißt das häufig als Christ auch mit Mühe und Problemen umgehen. Damit müssen wir rechnen. Und ich sage euch das, damit ihr nicht so schnell zusammenbrecht, wenn es Probleme gibt. Dass ihr nicht so schnell frustriert seid und aufgebt, wenn es Probleme gibt. Sondern dass ihr daran festhaltet, das ist das, was Jakobus hier sagt, das ist auch das, was Jesus uns gesagt hat. Aber denkt daran, ihr seid nicht alleine. Gott hilft euch. Und das ist ja auch das, was jetzt danach kommt, dann ab Vers 13. Da sind dann ja einige Sachen, wenn wir in Problemen sind, was sollen wir denn dann machen? Und Gott ist da. Dazwischen gibt es noch den Hinweis, wir sollen nicht schwören. Das finden wir ganz ähnlich bei Jesus auch. Ich habe euch ja gesagt, der Jakobus, der hier schreibt, ist ein Bruder Jesu. Das heißt, er hat das wahrscheinlich mitgehört. Er wusste das von Jesus, der da gepredigt hat. Und da sagt er auch, schwört nicht. Jetzt sind natürlich einige, die ganz konkret, dann wissen wir, was ist denn jetzt? Wenn wir da zur Bundeswehr gehen oder wenn wir Beamten werden oder sonst etwas, müssen wir da nicht schwören. Und das ist damit in erster Linie nicht gemeint. Sondern hier ist eigentlich gemeint, wenn ich es mal auf Deutsch übersetze, also du sollst so reden, dass alles, was du sagst, absolut wahrhaftig und glaubwürdig ist. Das ist damit gemeint. Denn der, der schwört, kann schnell in der Versuchung kommen zu sagen, es gibt jetzt unterschiedliche Stufen von Wahrheit. Jesus in der Bergpredigt erwähnt das ja noch ausführlicher. Nicht? Die einen schwören dann beim Tempel und die anderen beim Gold des Tempels und die anderen beim Himmel und so. Und je nachdem, bei wem was du schwörst, ist der Grad deiner Zuverlässigkeit höher. Und jetzt muss man das ganz genau einschätzen. Oh, und das sind ja auch manche, kennt ihr vielleicht von manchen Kindern. Einige unserer Kinder hatten das eine Zeit lang auch mal. Dann erzählen sie irgendwas nachher und dann kommen da aber nach alle möglichen Bestätigungen. Nach. Das ist wirklich so. Glaub mir, das stimmt wirklich. Nicht? Also es müssen alle möglichen Bestätigungen sein. Das klingt doch fast danach. Wenn du diese Bestätigung nicht gibst, ja, dann weiß man es halt nicht so genau. Und genau dagegen will sich Jesus wenden und hier Jakobus auch. Nämlich zu sagen, alles, was du sagst, soll zuverlässig sein, soll glaubwürdig sein. Das heißt natürlich, ich bin jetzt nicht, oder wahrscheinlich ist Jakobus auch nicht gegen irgendeinen Scherz, aber manche Scherze gehen so weit, dann weiß man gar nicht mehr genau. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Dann sagt euch einer irgendeine Geschichte, ihr glaubt sie, und danach kommt, Scherz, war ja nicht so gemeint. Und gut, wenn es gar nicht auffällig ist, mag es ja in Ordnung sein, aber man kann das natürlich auch benutzen, um wirklich Leute in die Irre zu führen. Und hinterher ist es so, deine Glaubwürdigkeit leidet darunter. Dann erzählst du wieder eine Story, und der Nächste denkt schon, ist auch wieder ein Scherz, ne? Was er sagt. Und genau das ist der Punkt. Weil du stehst ja nicht nur für dich, du stehst auch für Gott da. Und wenn du dauernd nur Scherze machst, die andere nicht einordnen können oder unwahrhaftig bist, ja, wie soll dir dann denn jemand glauben, wenn du über Jesus Christus redest? Dann sagst du, Jesus auferstanden, jetzt wartet der andere auch gleich schon. Scherz, ne? Ja, weil auferstehen kann ja niemand, ne? Also geht das ja wohl nicht. Also bei allem, was du sagst, das soll so glaubwürdig und so zuverlässig sein, dass die Leute darauf bauen und sich verlassen können. Und deshalb schwöre nicht. Das Schwören ist an sich nicht das Problem, sondern der unterschiedliche Grad von Wahrhaftigkeit in unserem Reden. Das ist das Problem. Und dagegen wendet sich Jakobus und ich denke hier durchaus zu Recht. Deshalb sagt er, wenn ihr Ja sagt, dann soll auch jeder wissen, das ist ein Ja, da wird nicht dran gedeutet, und ein Nein ist ein Nein. Es sei denn, es kommen Situationen, die ihr nicht beeinflussen könnt, das ist natürlich klar. Ja, also wir sollen wahrhaftig sein, soweit wir das können und überschauen. Also wenn ihr einen Menschen des Mittelalters gefragt hättet und der hätte dann gesagt, ja, die Sonne kreist um die Erde. Dann hätten wir sagen können, Lüge. Ja, aber das wissen wir heute, das wusste er damals ja nicht. Also wenn er das damals gesagt hat, weil er es geglaubt hat, ja, das darauf kommt es drauf an. Also das heißt, du sollst deine wirkliche Überzeugung, dass die in dem Fall nicht stimmte, steht ja auch nicht in der Bibel, nicht? Das war ja dann nur die damalige wissenschaftliche Trend, der das so sagte, das ist dann was anderes. Also hier steht einfach, du sollst mit dem besten Wissen und Gewissen, sollst du alle Aussagen machen, nicht nur, wenn man von dir einen Schwur verlangt. Und dann kommen ein paar andere Sachen, ein paar ganz konkrete Tipps für den Alltag. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Warum? Erstmal könnten wir fragen, was sind denn die Alternativen? Alternative wäre, leidet jemand Unrecht, setz dich durch. Das wären eher so menschliche Tipps. Und da sage ich ja, manchmal will Gott gerade dieses Asymmetrische, so habe ich das ja genannt. Ne? Also das heißt, wenn du Unrecht bist, du musst jetzt keine Revolution machen, sondern bete erstmal. Weil du weißt, dass Gott viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen als dir selbst. Gott hat die Situation in der Hand. Wende dich an denjenigen, der alle Situationen verändern kann. Also leidet jemand Unrecht, versuch nicht in erster Linie das Unrecht selbst wieder gut zu machen. Hier steht auch nicht, dass wir alles einfach nur klaglos erleiden müssen, aber das Erste und Wichtigste ist beten und erwarten, dass Gott eingreift. Wir vertrauen da ganz auf Gott. Genau, was man aber noch machen kann, manche Leute leiden Unrecht und die sind dann ständig nur am Jammern. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute auch kennt. Egal, wenn ihr sie trefft, die haben immer irgendwas zu jammern. Manchmal hört man die Leute schon gar nicht mehr gerne, nicht? Und ich meine, manchmal ist es sogar so, dass sie dies alles noch etwas interpretieren ins Negative, aber manche Leute leiden wirklich und denen geht es schlecht. Und das wollen wir eben auch nicht tun, sondern auch hier beten. Ne? Also das wären ja so Alternativen, was man sonst tun könnte. Und dann ist jemand guten Mutes, das heißt, geht's dir gut, läuft alles glatt? Ebenfalls geistlicher Tipp, er soll Psalmen singen. Warum das? Was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir klopfen uns selbst auf die Schulter und sagen, hast du gut gemacht, super gelaufen. Vielleicht haben wir uns tatsächlich angestrengt dabei, aber wir sollten nicht nur, wenn es uns schlecht geht, Nähe bei Gott suchen, sondern wenn es uns gut geht, Gott auch die Ehre geben, ihm Danke sagen. Und das ist hier in den Lobliedern gemeint. Also geht es dir gut, gib Gott die Ehre, sag ihm, danke Herr Jesus, was du da gemacht hast, danke, dass das so gut läuft, danke für den Verstand, den du mir gegeben hast und so weiter und so weiter. Also das heißt, hier Lob zu Gott, wenn es uns gut geht. Dann kann nämlich auch die Phase des Guten in unserem Leben dazu beitragen, dass wir Jesus näher kommen, dass wir ihn besser kennenlernen. Ist jemand von euch krank? Und jetzt kommt ja hier eine ganz bekannte Aussage, soll er die Ältesten rufen und sie sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben. Das, glaube ich, ist genauso praktisch und genauso aktuell wie alle anderen Aussagen im Jakobusbrief auch. Ich würde es euch ebenfalls empfehlen, wenn ihr krank seid, beziehungsweise wenn ihr Älteste seid, dann seid ihr mehr die Akteure, aber wenn ihr krank seid, macht es genau, wie ihr steht, denn das ist die Empfehlung des Jakobus oder Gottes durch Jakobus. Und dann sollten wir darauf vertrauen, dass Gott dabei eingreift. Natürlich kann Gott auch ohne Salben eingreifen. Aber hier würde ich sagen, wenn es die Herausforderung ist, die hier steht, dann lasst es uns doch machen, wie bei vielen anderen Sachen auch. Wir müssen es gar nicht verstehen. Und letztendlich ist nicht das Öl, was euch heilt. Ihr könnt jetzt eine neue alternative Heilmethode aufstellen, ne, und sagen, Heilung durch Öl oder so. Nee, das ist nicht das Öl. Das Öl ist hier jetzt nur ein äußeres Zeichen. Wir vertrauen darauf, dass wir irgendeinen Ritus vollziehen, der eigentlich nur ein Symbol dafür ist, Gott will handeln. Das klingt für mich so ähnlich wie der nahe Mann, der sich da im Jordan untertaucht. Es war ja nicht das Jordanwasser, was seinen Aussatz weggenommen hat, sondern es war Gott. Aber das war ein Zeichen dafür, bist du bereit, das zu tun, was Gott von dir will, auch wenn das erstmal verrückt klingt. Und wenn du jetzt krank bist und du gehst zum Arzt und fragst den, sollte ich mich jetzt vielleicht salben lassen? Könnt ihr ja mal machen. Ne? Geht ihr, was weiß ich, mit Bluthochdruck zum Arzt und der sagt, ja hier, die und die Medikamente, sagst du, ja was halten Sie von einer Salbung, sollte ich mich salben lassen? Die meisten Ärzte würden wahrscheinlich anfangen zu lachen. Ne? Ich meine, was ist das für ein Quatsch? Vor allem Sie darauf. Wäre jemand noch Geld dafür? Ne? Die argwöhnen dann wahrscheinlich gleich, dass da jemand ein Geschäft machen will. Das ist ja keine medizinische Behandlung. Zumindest keine materiell einsichtweise, sondern es ist eine geistliche Handlung. Und als ich mit Krebs im Krankenhaus war, habe ich auch die Ältesten meiner Gemeinde gerufen. Und dann sind sie gekommen und haben da gesalbt und gebetet. der Krebs war am nächsten Tag nicht weg. Aber trotzdem habe ich gesagt, das ist ein Weg, den Gott gesagt hat, also will ich den auch wählen. Und jetzt die Frage natürlich, was für ein Öl? Es gibt da in Israel heilige Salböl zu kaufen. Könnte man nehmen. Das ist dann nach den Rezepten des Alten Testaments. Da steht ja genau, wie das zusammengemixt sein soll. Aber da steht hier bei Jakobus nichts. Deshalb, ihr könnt auch einfach Olivenöl vom Aldi nehmen. Ich meine, immerhin, Oliven kommen doch aus dem Mittelmeerraum. Ja, aber ihr könnt auch Sonnenblumenöl nehmen. Ja, weil es steht hier nicht, dass es auf die besondere Zusammensetzung des Öls ankommt. Sondern es kommt auf den Glauben drauf an. Aber wenn, dann tut es. Also das würde ich schon sagen. Allerdings würde ich euch auch den Tipp geben, macht es nicht sofort. Was meine ich damit? Nicht wegen jedem Kinkerlitzchen. Da werden euch die Ältesten auch dankbar sein. Also stellt euch vor, du hast eine Gemeinde von 200 Leuten und bei jeder Grippeepidemie oder bei jedem Schnupfen musst du jetzt zu jedem Haushalt gehen und jeden da salben. Hast du als Ältesten nichts anderes mehr zu tun. Also deshalb, im Normalfall betet erstmal selbst als erstes und dann meinetwegen geht zum Arzt und dann könnt ihr auch nochmal Fürbitte in der Gemeinde und dann kommt irgendwann auch mal die Salbung der Ältesten. Also ich würde sie einfach rein von diesem Pragmatischen nicht sofort machen, sondern wartet erstmal, nehmt erstmal das, was viel näher liegt, denn wenn du zu Gott sprichst, hört Gott genauso zu. Und manchmal antwortet er direkt auf dein Gebet, aber ich würde es nicht ausschließen, sondern würde sagen, das sollte auch einen Platz in jeder Gemeinde haben. Jakobus empfiehlt es hier, macht es. Ich möchte hier noch darauf Wert legen, dass was manchmal nicht beachtet wird, in Vers 15 steht, er wird den Kranken helfen, übersetzen es manche, oder retten. Der Herr wird ihn aufrichten, steht da. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie vergeben. Also hier steht nicht, dass jeder, der gesalbt wird, gesund wird. Da steht er nicht. Es ist also kein magisches Mittel. Aber das, was hier steht, Gott wird dadurch eingreifen. Er wird helfen, er wird ermutigen, aufrichten und so etwas. Und die Sündenvergebung bezieht sich auf das, was in Vers 16 steht. Die Sünden werden natürlich nicht durch die Salbung vergeben. Das wäre ja interessant, nicht? Die einen bekommen die Sünden vergeben, weil sie bekennen und Vergebung bitten, und die anderen bekommen die Sünden vergeben, weil sie ein bisschen Öl beim Kopf geschüttet bekommen. Nee, das gibt's ja nicht in der Bibel. Deshalb steht ja auch in Vers 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Hier geht's ja wieder um die Heilung. Also das heißt, Sünde wird natürlich nur vergeben, wenn wir die Sünde bekennen. Das geht auch hier. Und da wird dann auch im Zusammenhang mit Heilung gesagt, damit ihr geheilt werdet. Also es gibt einerseits die Sündenvergebung, auch wenn wir ganz gesund sind, natürlich. Aber wir wissen ja in der Bibel, manchmal hängt Krankheit auch mit Sünde zusammen. Wir haben Sünde in unserem Leben. Gott will uns durch die Krankheit aufmerksam machen. Und jetzt geht die Krankheit nicht einfach so weg, auch nicht durch den Arzt weg, sondern nur dann, wenn wir die Sünde bekennen und Vergebung bitten. Und dann wird die Sünde weggenommen und dann geht die Krankheit weg. Also hier soll uns der Zusammenhang vor Augen geführt werden, der ganzheitliche Zusammenhang, dass der Mensch eben nicht nur Körper ist, sondern dass der Mensch Körper, Seele und Geist ist und dass auch geistliche Probleme Auswirkungen haben können auf körperliche Zustände. Und deshalb, wenn es Heilung gibt, braucht es ganzheitliche Heilung. Nicht nur medizinischen Eingriff, sondern auch seelische und geistliche Begleitung und deshalb hier Vergebung der Sünden und Bekenntnis der Sünden. Dann wird hier noch gesagt, ihm den Zuspruch gemacht, denkt daran, denn Gebet, wenn Gott es benutzt, kann immens etwas bewirken. Da wird bei Elia erwähnt, ne? Also Elia hat gebetet, war der Regen weg und dann hinterher wieder da. Hier muss natürlich deutlich vor Augen geführt werden, damit wir nicht selbst uns überheben. Hier wird nicht gesagt, egal was du bittest, Gott tut es. Sondern auch der Elia hat das hier im Auftrag Gottes getan. Das war ja nicht seine eigene Idee. Also wenn ihr jetzt sagt, jetzt probiere ich das mal jeden Tag, also könnt ihr jetzt gerade ausprobieren, nicht, jetzt regnet es draußen, sagen wir, jetzt bete ich und Sonnenschein. Also letztendlich, wenn ihr lange genug betet, klappt das immer. Ja, ihr müsst nur genug Geduld haben. Ihr müsst nur Geduld haben. Also spätestens, schätze ich mal, in einem Monat, ne, spätestens dann wird es dann auch wieder mal Sonnenschein. Nein, wahrscheinlich früher, nach Wetterbericht schon nächste Woche oder morgen, übermorgen. Das ist natürlich nicht mit gemeint. Sondern hier ist mit gemeint, wenn du von Gott die Zuversicht hast, dass du jetzt beten sollst, wenn du von Gott sicher bist, dass du beten sollst, tu es. Und Gott wird durch Gebet Großes bewirken. Aber nicht, dass wir unsere Wünsche Gott aufdrücken sollen. Also betet, denn Betet hat ein großes Verheißung. Aber denkt daran, Gebet heißt, ich unterbreite Gott meine Wünsche, das dürfen wir tun. Wir erwarten von Gott Großes, das sollen wir auch tun. Gott kann heilen, er wird auch heilen, aber wann er es will. Das heißt, wir müssen diese Ausgewogenheit wieder haben. Erwarten, dass Gott etwas tut, nicht beten, na, pro forma macht man halt, wenn man fromm ist. Nein, sondern wir beten, weil wir wirklich davon ausgehen, Gott greift ein und Gott heilt. Wir müssen aber immer auch noch vor Augen haben, es könnte letztendlich noch sein, dass Gott noch was anderes vorhat. Zum Beispiel, dass er dir erstmal eine Sünde offenbaren will, die du ausräumen musst. Also Gebet spielt eine wichtige Rolle. Und dann kommt hier noch der Hinweis, Brüder, wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Also du sollst jemanden, der weggegangen ist von der Wahrheit, also scheinbar geht er davon aus, hier ist ein Christ, der will von der Wahrheit nichts mehr wissen, der hat sich von Gott abgewandt und jetzt sollst du dem nachgehen. Also um ihn wieder zurückzuführen, zur Umkehr zu führen. Und da steht, wenn du es geschafft hast und der bereut und bekennt seine Sünde, dann wird ihm die Sünde vergeben und du hast mit dazu beigetragen, dass er gerettet ist, dass er dem Tod entronnen ist, dass die Sünde vergeben worden ist. Hierhinter ist natürlich jetzt die spannende Frage, die wahrscheinlich manchen von euch dann schon kommt, kann ein Christ verloren gehen? Das klingt ja so ein bisschen danach, ne? Und es gibt tatsächlich ein paar Stellen, die so klingen. Und ich würde sagen, legt euch dabei lieber nicht zu sehr fest. Warum? Das kann euch motivieren, dran zu bleiben. Denn sich zu schnell und zu sehr festzulegen, hat meistens nur negative Auswirkungen. Ich kenne einige Jugendliche, die sich da zu sehr festlegen und dann meinen, ich kann doch richtig sündigen, ich habe mich doch irgendwann mit 6 Jahren mal bekehrt. Dann muss man sagen, nee, so geht's nicht. Das läuft nicht. Ich meine, jetzt kann man natürlich langsam sagen, haben die sich überhaupt echt bekehrt? Wer sich echt bekehrt, was sagt Jakobus? Der Glaube ohne Werke ist tot. Vielleicht haben die gar keinen echten Glauben, könnte man natürlich spekulieren. Es wäre auch möglich, dass jemand sich da von der Wahrheit abgekehrt hat und die Umkehr braucht, ganz notwendigerweise. Wäre möglich. Ich sage nur, legt euch nicht zu sehr fest, denn stellt euch mal vor, ihr irrt euch. Vielleicht habt ihr jemand in Ruhe gewogen und seid mit dafür verantwortlich, dass ihr verloren geht, wenn ihr nämlich nicht recht habt. Hingegen, wenn jemand tatsächlich, wenn ihr damit rechnet, der könnte verloren gehen, vielleicht motiviert es eure Anstrengungen, den wieder zu Jesus zurückzuführen. So, also ich sehe das mal rein pragmatisch, pädagogisch. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Denn letztendlich in unserem Alltag spielt die Frage, ob man wieder verloren gehen kann oder nicht, sowieso gar keine Rolle, hoffentlich. Oder? Denn wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, was spielt es dann für eine Rolle? Also in meinem Leben hat das noch nie eine Rolle gespielt. Weil wenn ich Jesus nachfolgen will, ist sowieso gar kein Problem, ob ich verloren gehen kann oder nicht. Dann sind sich alle einig. Und bei dem, der nur so an der Grenze geht, zu sagen, wie viel sündigen darf ich, um noch gerettet zu werden? Da könnt ihr sowieso davon ausgehen, wahrscheinlich hat er gar keinen echten Glauben. Also von daher sagt lieber das deutlich, damit die Leute an der richtigen Stelle erschrecken, rechtzeitig. Denn es wäre viel schlimmer, dass wir in der Ewigkeit davor stehen und Leute falsch in Ruhe gewogen haben, wo wir sie hätten vielleicht ermahnen sollen. Möglicherweise, weil sie gar keine richtige Entscheidung getroffen haben. Möglicherweise, weil wir sie zu gutgläubig in der Sünde haben beharren lassen. Das heißt ja nicht, dass wir jemanden zwingen sollen oder so etwas, aber immerhin, was hier deutlich steht, siehst du einen Bruder, der von der Wahrheit abirrt, dann führe ihn zur Umkehr. Also der Befehl ist ganz klar da. Und zwar in jedem Fall, egal ob er sonst verloren geht oder nicht. Also lass die Leute nicht einfach laufen. Sag nicht einfach, der hat sich ja mal bekehrt, alles in Ordnung. Nee, so nicht. Sondern wenn du einen Bruder von der Wahrheit abhörst, geh hinterher, bemühe dich darum, führ ihn zur Umkehr und dann hast du mit dazu beigetragen, dass viele Sünden, wie hier steht, zugedeckt werden. Also die Motivation, geh auch den Leuten nach, die mal am christlichen Glauben waren oder die in Sünde gefallen sind oder die sich eben jetzt nicht mehr an Gott orientieren. Das ist ein wichtiger Auftrag, der dahinter ist. Die Spekulation, was mit dem sonst passiert, halte ich hier für unwesentlich. Führ einfach den Auftrag aus, den Jakobus sagt. Und den Rest überlass lieber Gott. Was wir bei der Frage der Errettung sowieso tun sollten. Also ich weiß das ja im Kirchengeschichtsunterricht immer wieder, kommt regelmäßig die Frage, wenn ich irgendeine Person vorstelle, ist die jetzt gerettet oder nicht? Ja, und ich muss fast immer sagen, da müsst ihr Gott fragen. Denn ich meine, von wem könnt ihr denn schon genau sagen, ob er gerettet wird oder nicht? Kann ja keiner. Ne? Also deshalb lasst die Sache der Errettung lieber Gottes Sache sein. Predigt so gut wie möglich, führt die Leute so gut wie möglich zur Umkehr und zur Einsicht von Sünde. Letztendlich, es ist Gottes Sache, nicht unsere. Und bringt ja auch nichts. Wenn ich jetzt sage, der wird gerettet, aber Gott sagt hinterher nicht, ja, wessen Wort gilt wohl? Ja. Oder wenn Gott tatsächlich mal zu irgendeinem Katholiken sagen sollte, du bist gerettet, obwohl er sein Leben lang Katholik war, und ich sage nein, ja, wessen Wort gilt dann? Ich meine jetzt nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich will nicht sagen, alle kommen in den Himmel. Gar nicht, ganz und gar nicht. Wahrscheinlich werden sogar weniger im Himmel sein, als wir uns manchmal denken. Aber predigt so gut wie möglich, legt das Wort zu Gottes so klar wie möglich aus, erzählt ihnen das Leuten. Aber unsere Verantwortung ist nicht zu sagen, du bist gerettet, du auch, du nicht. Das ist nicht unsere Verantwortung. Sondern wenn wir predigen, dann wissen wir ganz deutlich, Jesus sagt, wenn du deine Sünden bekennst und bereust, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Das steht in der Bibel. Also wenn du es tust, dann wirst du Sündenvergebung bekommen, nicht weil ich es dir sage, sondern weil Jesus es gesagt hat. Das ist die Sache klar. Wir haben uns jetzt etwas beschäftigt mit Ende Kapitel 4. Plant euer Leben, aber plant es mit Gott. Lebt nicht einfach in den Tag hinein. Überlegt euch gut, was ihr wissen könnt, aber bezieht auch die Meinung von anderen, die Ohren von anderen, das Gebet und die Maßstäbe Gottes in eure Planung mit ein. Baut nicht auf Wohlstand und Reichtum, denn das kann da, der Wohlstand und Reichtum geht manchmal schneller vorbei, als wir uns das träumen lassen. Wohlstand und Reichtum führt häufig dazu, dass man immer mehr will und dann auch unrechte Wege geht, um den zu erreichen. Und Wohlstand und Reichtum kann dazu führen, dass wir nur noch ans Leben genießen denken, nicht, wie hier steht, nicht, Leben genießen, Genuss und so weiter und nicht mehr an all die anderen Aufgaben, die wir noch haben. Dann als nächstes wartet auf die Wiederkunft Jesu und rechnet auch damit, denn das wird unser Handeln und Denken hier im Hier und Jetzt verändern. Wenn wir damit rechnen, Jesus kommt bald wieder, werden wir anders leben, als wenn wir denken, Jesus kommt irgendwann wieder in der Zukunft. Also denkt konkret daran. Dann haben wir als nächstes... Lassen eure Kinder allein laufen ab 3 Uhr. Ihr müsst eure Kinder, ihr habt Vorschulkinder, nicht unbedingt so breit sein. Ja, dann haben wir hier noch... Ja, wir sollen nicht schwören, leiden. Erstmal war es leiden. Denkt daran, ihr werdet leiden, aber Gott wird euch helfen. Dann, wir sollen nicht schwören, sondern immer die Wahrheit sagen. Man soll sich immer auf das verlassen können, was wir sagen. Wenn wir Unrecht leiden, sollen wir beten. Wenn es uns gut geht, sollen wir Gott loben. Wenn wir krank sind, sollen wir die Ältesten rufen und Sünde bekennen. Gebet ist wichtig und am Ende der Hinweis, sorgt euch für die, die irgendwann mal am Glauben waren und Jesus nachgefolgt sind, lasst sie nicht einfach laufen, sondern führt sie zurück zur Wahrheit, dann werdet ihr mit daran beteiligt sein.